Im Jahre 689 vor Christus rückte ein assyrisches Heer unter dem König Sin-Achi-Ariba gegen Babylon vor. Die Stadt wurde erobert und zerstört. Die Wirtschaft Babyloniens kollabierte und Babylonien erlebte den Tiefpunkt seiner 2000-jährigen Geschichte. Wie kam es zu dieser verheerenden Katastrophe, dem Höhepunkt einer schon lange andauernden Rivalität zwischen den beiden Mächten? Von Assur nach Babylon, ein Podcast des Altorientalischen Instituts der Universität Leipzig. Heute mit Professor Dr. Michael Streck, Dr. Janine Wende, Clemens Vogt und Jonathan Hempel. Herzlich willkommen. Wir verwenden in dieser Folge die ursprünglichen babylonischen bzw. assyrischen Namen der historischen Personen. Durch biblische und griechische Überlieferung haben sich teilweise andere Formen eingebürgert, die wir in den Shownotes zu dieser Folge angeben.
In der sogenannten Amarna-Periode im 14. Jahrhundert vor Christus, über die wir in der 13. Folge unseres Podcasts gesprochen haben, war Babylonien ein bedeutsames Reich im Konzert der vorderasiatischen Mächte. Assyrien stand hingegen noch ganz im Schatten des Reiches von Mitanni. Nachdem letzteres zwischen den Assyrern und den Hethitern zerrieben worden war, konnte sich Assyrien zu einem größeren Territorialstaat entwickeln. Ab dem 11. Jahrhundert vor Christus erlebte Mesopotamien dann für einige Jahrzehnte ein dunkles Zeitalter. Die sich ausbreitenden Aramäer verursachten politische Turbulenzen, von denen sich Assyrien erst im 9. Jahrhundert vor Christus wieder erholte. In der Folgezeit wuchs Assyrien zu einem Imperium, das große Teile Vorderasiens beherrschte. Das im Süden gelegene Babylonien hingegen war zu dieser Zeit in zahlreiche aramäische und chaldäische Stammesfürstentümer zersplittert. Dadurch war das ehemals starke Königtum gelähmt und Babylonien konnte kein politisch-militärisches Gegengewicht zu Assyrien mehr bilden. Zunächst waren die Beziehungen zwischen beiden Ländern überwiegend friedlich. Salmanu Asharid III., in der Bibel Salmanassar genannt, der im 9. Jahrhundert vor Christus Assyrien regierte, und Marduk Zakir-Shumi von Babylonien ließen sich die Hände schüttelnd auf einem Relief darstellen, übrigens die weltweit älteste Darstellung dieses Gestus überhaupt. Erst unter dem Assyrer Tukulti-Apil-Ishara III., biblisch Tiglat-Pileser, im 8. Jahrhundert vor Christus änderten sich die Verhältnisse. Er fiel in Babylonien ein und bestieg auch dort den Thron. Auch sein Sohn Salmanu Asharid V. ließ sich als babylonischer König feiern. Einige Jahre später sah sich der assyrische König Shar-Ukin II., biblisch Sargon, zu wiederholten militärischen Interventionen in Babylonien gezwungen. Den Fokus babylonischen Widerstandes stellte damals Marduk-Aplu-Idina II. Dar, biblisch Merodach-Baladan, der Anführer eines chaldäischen Stammes. 721 vor Christus übernahm dieser die Macht in der Stadt Babylon und schmiedete eine anti-assyrische Koalition aus Babyloniern, Aramäern, Chaldäern sowie dem Reich Elam im heutigen Iran und später auch Arabern und Juda. Dem assyrischen König Shar-Ukin II. Gelang es erst 11 Jahre später, den Marduk-Aplu-Idina im Verlauf eines Feldzuges nach Babylonien abzusetzen und in das Meerland im Süden Babyloniens abzudrängen. Ein paar Jahre später vertrieb er seinen Gegner auch von dort. Doch war dessen Widerstand immer noch nicht gebrochen. 703 vor Christus, während inzwischen in Assyrien König Sin-Achi-Eribar, der biblische Sanherib, die Macht übernommen hatte, putschte sich Marduk-Aplu-Idina für 9 Monate auf den Thron Babylons zurück. Sin-Achi-Eribar konnte allerdings an den Erfolg seines Vaters anknüpfen und Marduk-Aplu-Idina noch im selben Jahr zur Flucht von Babylon ins elamische Exil zwingen, wo er kurz darauf verstarb. Nicht, dass dies den Assyrern die ersehnte stabile Kontrolle über den babylonischen Nachbarn gebracht hätte. Zunächst versuchte der assyrische König Sin-Achi-Eribar durch die Einsetzung des Vasallenkönigs Belu-Ibni, der ein am assyrischen Hof erzogener Babylonier war, im Jahre 703 die Ordnung wiederherzustellen. Dies misslang jedoch augenscheinlich. Die Quellen lassen uns hier über die Details im Stich, doch wir wissen, dass Sin-Achi-Eribar zu einer neuen Strategie griff. Belu-Ibni wurde aus dem Amt entfernt und durch den ältesten Sohn Sin-Achi-Eribars ersetzt. Diese Maßnahme erwies sich zunächst als erfolgreich. 6 Jahre lang herrschte in Babylonien Ruhe. Doch dann nahm das Unheil seinen Lauf. Im Jahr 694 vor Christus führte Sinache-Eriba einen Feldzug gegen Elam, das in der Vergangenheit immer wieder die babylonischen Aufstände unterstützt und den vor den Assyrern Flüchtenden einen Heimstatt geboten hatte. Dieser Angriff beschwor eine elamische Gegenattacke herauf, in deren Verlauf Sinache-Eribas Sohn von anti-assyrischen Kreisen in Babylon verraten und ausgeliefert wurde, in elamische Hände fiel, nach Elam deportiert und dort ermordet wurde. Der von Elam daraufhin auf den babylonischen Thron gesetzte Nergal-Ushesib konnte sich nur ein Jahr gegen die Assyrer behaupten. Während einer Schlacht wurde er gefangen genommen und nach Assyrien deportiert. Dieser Teilsieg war allerdings nutzlos. Während die Assyrer gegen Elam zogen, riss erneut ein akkadäischer Stammesfürst, genannt Shusubu, Ende 693 in Babylon die Macht an sich. Er gewann die Elamer abermals für eine Koalition, die gegen die Assyrer zum Kampf antrat. Das Treffen brachte zwar keine militärische Entscheidung, doch ließ es die Assyrer stark genug, um mit einer Belagerung Babylons zu beginnen. In Schriften Sinache-Eribas, die anlässlich eines Kanalbaus entstanden, schildern die Belagerung und Eroberung wie folgt.
In meinem zweiten Feldzug zog ich schnell nach Babylon, das ich zu erobern trachtete, und stürmte wie ein aufkommender Orkan und überwältigte es wie ein Nebel. Ich umgab die Stadt mit einem Belagerungsring und mit Breschen und Sturmleitern.
Nach 15 Monaten, während derer in Babylon eine schwere Hungersnot ausbrach, wurden Sinache-Eribas Bemühungen schließlich von Erfolg gekrönt und die Stadt 689 vor Christus erobert. Die unzähligen Schwierigkeiten, die Babylonien während der vergangenen Jahrzehnte den Assyrern bereitet hatten, schrien ebenso nach Rache wie der gewaltsame Tod des assyrischen Kronprinzen. Babylon konnte keine Gnade erwarten. Die assyrischen Inschriften berichten:
Ich eroberte es eigenhändig. Seine Menschen, klein und groß, verschonte ich nicht und mit ihren Leichen füllte ich den Platz der Stadt. Shusubu, den König von Babylon, brachte ich zusammen mit seiner Familie, seinem Hofstaat, lebendig in mein Land. Den Besitz dieser Stadt, Silber, Gold, erlesene Steine, Habe und Besitz, verteilte ich an meine Leute und sie eigneten es sich an.
Die meisten Götterstatuen wurden zerbrochen. Die Statuen des Wettergottes Adad und seiner Gemahlin Schala jedoch, die rund 400 Jahre zuvor nach Babylon verschleppt worden waren, ließ Sinache-Eriba zurückbringen. Anschließend berichtet der Text von den Zerstörungen der Assyrer.
Die Stadt und die Häuser, von den Fundamenten bis zu den Zinnen, riss ich ein, zerstörte und verbrannte ich mit Feuer. Die Innen- und Außenmauer, die Gotteshäuser und die Ziggurat aus Backstein und Erde, so viel es gab, riss ich heraus und warf sie in den Achachtu-Kanal.
Eine andere Inschrift aus dem Neujahrsfesthaus in Assur bietet eine ausführlichere Schilderung dieser Zerstörung.
Ich riss seinen Boden heraus und ließ ihn zum Euphrat und bis ins Meer tragen. Sein Schutt gelangte bis Tilmun, und die Tilmuniter sahen ihn, und Schrecken und Furcht vor Assur befiel sie, und sie brachten ihr Ergebenheitsgeschenk. Zusammen mit ihrem Ergebenheitsgeschenk sandten sie zur Hilfe bei der Zerstörung Babylons Handwerker, das Aufgebot ihres Landes, Korbträger, Bronzespaten, Bronzenägel und andere Geräte, Fabrikate ihres Landes.
Tilmun ist die Insel Bahrain im arabo-persischen Golf. Ob die Tilmuniter tatsächlich den auf dem Euphrat bis ins Meer geschwemmten Schutt Babylons sehen konnten, sei dahingestellt. Jedenfalls erfuhren sie von der Eroberung der Stadt, schlugen sich auf die Seite des Siegers und kamen eilfertig zur Hilfe, um mit Arbeitern und Geräten beim Zerstörungswerk dabei zu sein. Eine Flutung des Stadtgebietes vollendete die Vernichtung der Stadt.
Inmitten dieser Stadt grub ich Kanäle und überflutete ihren Boden mit Wasser. Die Gestalt ihrer Fundamente zerstörte ich und mehr als die Sinnflut vergrößerte ich ihre Überschwemmung. Damit in Zukunft der Ort dieser Stadt und der Tempel nicht erkennbar sei, löste ich ihn in Wasser auf und verwandelte ihn in eine Sumpfaue.
Die Inschrift aus dem Neujahrsfesthaus in Assur fügt an, dass Sinache-Eriba Erde aus Babylon in eben diesem Festhaus vor dem Gott Assur deponiert habe. Ein Zeichen der Erfüllung des göttlichen Auftrages der Zerstörung Babylons.
Um das Herz Assurs, meines Herrn, zu beruhigen, um die Leute seine Größe preisen zu lassen und zur Bewunderung späterer Leute, schaffte ich den Schutt Babylons fort und häufte ihn im Neujahrsfesthaus zu Erdhügeln auf.
Auch die Inschriften Ashur-Achu-Idinas, auch Asarhaddon genannt, des Sohnes und Nachfolgers Sin-Ar-Eribas erzählen von der Zerstörung Babylons. Sie legitimieren sie mit göttlicher Abwendung von der Stadt. Die Babylonier hätten Verbrechen begangen und Gott Marduk sei deshalb über die Stadt erzürnt. Schlechte Omina hätten das Schicksal der Stadt angekündigt.
Vormals, unter der Regierung eines früheren Königs, gab es in Sumer und Akkad schlechte Vorzeichen. Die Leute, die dort wohnten, antworteten einander stets Ja, Nein und redeten Lügen. Gewalt und Mord lagen in ihrer Natur und man tat dem Schwachen Gewalt an und übereignete ihn dem Mächtigen. In der Stadt gab es Unterdrückung und Bestechung. Tag für Tag ohne Unterlass raubten sie einander die Habe. Der Sohn verfluchte auf der Straße seinen Vater. Der Sklave gehorchte nicht seinem Herrn. Die Sklavin hörte nicht auf ihre Herrin. Die regelmäßigen Opfer schafften sie ab und zettelten eine Verschwörung an. An dem Besitztum des Tempels Esangils, des Palastes der Götter, eines unbetretbaren Ortes, legten sie ihre Hand an und Silber, Gold und Edelsteine verschacherten sie nach Elam. Gott Enlil sah es, sein Herz ergrimmte und sein Gemüt tobte. Der Enlil der Götter, der Herr der Länder, sann Böses, um Land und Leute zu vernichten. In seinem zornigen Herzen wurde er wütend mit dem Ziel, das Land niederzuwerfen und seine Leute zu vernichten, und ein schlimmer Fluch wurde in seinen Mund gelegt. Vor meiner Zeit ergrimmte der große Herr Marduk. Er bebte vor Zorn. Sein Herz zürnte wieder den Tempel Esangil und Babylon. Im Himmel und auf der Erde gab es immer wieder böse Vorzeichen, die das Verschwinden der Harmonie anzeigten. Der Pfad des Gottes Enlil, der Pfad des Gottes Anur, der Pfad des Gottes Ea verschlechterten ihre Stellung und zeigten Vorzeichen der Zerstörung an. Immer wieder wurden seine Vorzeichen feindlich.
Den Babyloniern werden also Gewalt und Bestechung, Ungehorsam und Fluch nachgesagt. Sogar Kultfrevel hätten sie begangen und die Tempelschätze an Elam verschachert, um sich dessen Hilfe gegen Assyrien zu erkaufen. Ein historisch durchaus mögliches Szenario. Marduk, der Götterherr, in der Inschrift mit dem alten Namen Enlil bezeichnet, wendete sich von Babylon ab. Das legitimierte das assyrische Eingreifen, eine in Mesopotamien seit Jahrhunderten übliche Argumentation des Angreifers. Die schlechten Vorzeichen wurden am Himmel in den Sternen ebenso beobachtet wie auf der Erde. Die Pfade von Enlil, Anu und Ea beziehen sich auf die diesen Göttern zugeordneten Sterne bzw. Sternbilder. Anschließend berichten Ashur-Achu-Idinas Inschriften von Babylons Zerstörung durch Sin-Ache-Eriba.
Der Arachtu, ein Fluss des Überflusses, eine wütende Flut, ein wildes Gewoge, ein geschwelltes Hochwasser, ein Ebenbild der Sintflut trat über. Die Stadt, ihre Wohnstätte und ihre Kulträume überschwemmte er und machte sie zur Wüstenei. Esangil und Babylon wurden zur Steppe, zum unbebauten Gefilde. Sumpfrohr und Pappeln wuchsen dort üppig und trieben Schößlinge. Vögel des Himmels und Fische der Wassertiefe gab es dort ohne Zahl. Die Götter und Göttinnen, die dort wohnten, flogen fort wie Vögel und stiegen zum Himmel empor. Die Leute, die dort wohnten, flohen nach einem anderen Ort und suchten ihr Versteck in einem unbekannten Land.
Hier fällt auf, dass das Wirken Sin-Ache-Eribas und der Assyrer mit keinem Wort erwähnt wird. Vielmehr geschah das Zerstörungswerk wie von selbst. Der Fluss trat von alleine über seine Ufer und überschwemmte die Stadt. Die Götter verließen die Stadt aus eigenem Antrieb. Das Schweigen über Sin-Ache-Eriba hat einen guten Grund. In Assyrien sah man die Zerstörung Babylons und des Marduk-Tempels Esangil sowie die Entführung oder Zerstörung der Marduk-Statue mit gemischten Gefühlen. Einerseits war Babylon lange Zeit ein unbequemer Gegner gewesen, der den Assyrern viel Verdruss bereitet hatte. Andererseits waren Babylon als altehrwürdige Stadt des Kultes und des Gelehrtentums und insbesondere der Esangil-Tempel auch in Assyrien höchst geachtet und ihre Zerstörung wurde dort nicht in allen Kreisen gut geheißen. Manche Assyrer und wohl auch Ashur-Achu-Idina selbst sahen darin einen Kultfrevel, was einige Wissenschaftler gar zu der Annahme geführt hat, eine probabylonische Fraktion in Assyrien habe hinter der Ermordung Sin-Ache-Eribas am 22. Januar des Jahres 680 v. Chr. Gestanden. Dies geht aus den Keilschriftquellen allerdings nicht hervor. Vielmehr dürfte ein Thronfolgestreit Sin-Ache-Eriba das Leben gekostet haben. Die Angaben der assyrischen Königsinschriften zur assyrischen Zerstörung Babylons lassen sich mit dem archäologischen Befund kaum verknüpfen. Dies lässt Raum für die Spekulation, dass sie vielleicht nicht so umfassend war, wie uns die Inschriften glauben machen. Vielleicht waren schon in Sin-Ache-Eribas letzten Jahren in Babylon nicht nur Sumpfrohr, Pappeln, Vögel und Fische zu sehen und Babylon wurde vor dem Regierungsantritt Ashur-Achu-Idinas wieder besiedelt. Eventuell war die Stadt auch gar nie vollständig verlassen worden. Unstrittig ist dagegen, dass Ashur-Achu-Idina bald nach der Ermordung seines Vorgängers und seiner eigenen Inthronisierung im Februar des Jahres 680 mit einer Wiederbesiedlung und Restaurierung Babylons begann und so den Frevel seines Vaters wieder gutmachte. Das Fehlen von Wirtschaftsurkunden in den Jahren nach der Zerstörung Babylons im Jahr 689 zeugt vom wirtschaftlichen Niedergang der Stadt. Erst etwa 10 Jahre später, mit Regierungsantritt des Ashur-Achu-Idina, finden sich in Babylon wieder Urkunden. Für Ende 678 ist eine Versammlung von Babyloniern bezeugt, was zeigt, dass bereits wieder gewisse Verwaltungsstrukturen existierten. Die Inschriften Ashur-Achu-Idinas begründen den Wiederaufbau Babylons mit einem Rechentrick.
Obgleich der Gott Marduk 70 Jahre als Frist seiner Entvölkerung festgeschrieben hatte, vertauschte der barmherzige Marduk, nachdem sein Herz alsbald zur Ruhe gekommen war, die Ziffern und befahl eine Wiederbebauung im 11. Jahr.
Dieser Passus ist in der Keilschriftorthographie völlig verständlich. Da das babylonische Zahlsystem auf der 60 beruht, steht der einzelne senkrechte Keil sowohl für die Zahl 1 als auch für die Zahl 60. Die Zahl 70 wird in der Keilschrift mit dem senkrechten Keil für 60 und einem dreieckförmigen Eindruck, einem sogenannten Winkelhaken, für 10 geschrieben. Vertauscht man Winkelhaken und senkrechten Keil, ergibt sich die Zahl 10 plus 1, das heißt 11. Günstige Vorzeichen bestätigen Ashur-Achu-Idinas Vorhaben, Babylon wieder aufzubauen.
Am Anfang meiner Regierung, in meinem ersten Regierungsjahr, nachdem ich mich feierlich auf meinen königlichen Thron gesetzt hatte, gab es gute Vorzeichen im Himmel und auf der Erde. Für die Wiederbesiedelung der Stadt und Erneuerung ihrer Kultstätten schickte der Gott Marduk sie fortwährend als sein Omen. Als Ansporn zu tüchtiger Leistung und vortrefflichen Taten zeigte er mir fortwährend ein günstiges Omen, damit er in seinen Tempel Esangil einziehe. Die Sterne des Himmels zogen in ihren normalen Stationen dahin. Sie zogen den richtigen und verließen den falschen Weg. Monat für Monat antworteten der Mondgott Sin und der Sonnengott Shamash bei ihrem Erscheinen einander ein verlässliches Ja betreffs der Erneuerung der Götterstatuen, Vollendung der Kultstätten, der Kultorte, Festigung meiner Regierung und Gründung meines priesterlichen Throns. Dennoch scheute und fürchtete ich mich, jene Arbeit zu unternehmen. Und vor Shamash, Adad und Marduk, den Oberrichtern der Götter, meinen Herrn, kniete ich nieder. Da sahen bei den Opfertischen die Opferschauer ermutigende Vorzeichen. Und betreffs des Wiederaufbaus von Babylon und der Erneuerung des Tempels Esangil ließ der Gott Marduk ein Leberorakel schreiben. Auf ihr verlässliches Ja vertraute ich.
Ashur-Achu-Idina ließ die Sterne beobachten und Schafe schlachten, um günstige Leberomina zu erhalten. Der Gott Marduk schrieb sein Vorzeichen direkt in die Schafsleber hinein. Dies war seit alters die Vorstellung von der Übermittlung des göttlichen Willens an die Menschen durch den Befund im Leberorakel. Derartig ermutigt nahm Ashur-Achu-Idina die Restaurierung Babylons und seiner Tempel in Angriff, wie seine Inschriften ausführlich berichten.
Ich entbot alle meine Arbeiter und das ganze Land Babylon. Bäume und Sumpfrohr fällten sie mit Äxten und rotteten sie mitsamt den Wurzeln aus. Das Wasser des Euphrats leitete ich fort. Nach seinem alten Bett führte ich es ab. Um den Leuten Marduks große Göttlichkeit zu zeigen und sie zu lehren, seine Herrschaft zu fürchten, trug ich den Tragkorb auf meinem Kopf und setzte ihn mir selber auf.
Das Tragen des Tragkorbes durch den König ist eine symbolische Handlung, die unserer Grundsteinlegung entspricht. Sie ist im Alten Orient oft auch bildlich dargestellt. Die Inschriften fahren fort.
Mit Ziegelformen aus Elfenbein, Weiden, Buchsbaum und indischem Palisanderholz ließ ich ein ganzes Jahr Ziegel streichen. Den Tempel Esangil, den Palast der Götter und seine Kultstätten, Babylon und seine Mauer Imgur-Enlil, das heißt Enlil war einverstanden, sowie sein Außenwall Nemet-Enlil, das heißt Stütze Enlils, ließ ich vom Fundament bis zur Zinne neu bauen und machte sie größer, höher und herrlicher als zuvor. Esangil, den Palast der Götter nebst seinen Kulträumen, baute ich von seinem Fundament bis zu seiner Zinne neu auf. Ich machte ihn größer, höher und herrlicher als zuvor. Wie die Sternschrift des Firmaments machte ich ihn glänzend. Zum Anstaunen für alle Leute füllte ich ihn mit verschwenderischer Pracht. Mit langen Balken aus Zedernholz, einem Erzeugnis des heiligen Amanusgebirges, überdachte ich ihn. Indischer Palisander, Zedern und Pistazienholz, edle Holzarten, habe ich mit dem Ziegelwerk zusammengefügt, damit das Haus befestigt, das Gefüge der Wände nicht gelöst und das für Esangil kultisch Notwendige nicht vergessen werde. Damals habe ich an der Stelle, wo der Gott Marduk mit seiner Gemahlin Zarpanitu und seinem Sohn Nabu wohnte, die Kultterrasse 18 Ellen, das sind 9 Meter, abgegraben und das Grundwasser erreicht. Mit Erdpech und Backstein habe ich sie dann vom Wasserspiegel aufwärts erhöht. Ich stellte nach den Anweisungen des Nudimut, des Gottes der Weisheit, sein Fundament her, ließ es emporragen und türmte es zum Wohnsitz ihrer großen Gottheit berggleich auf. Die Wohnung des Marduk, der Zarpanitu und des Nabu baute ich. Den Tempelturm Marduks, die Zikkurat Itemenanki, ließ ich an seinem alten Ort neu aufbauen. Je 1,5 Seillängen, das sind 90 Meter, lang und breit. Den Umfang von Imgur-Enlil, seiner großen Mauer, maß ich mit der großen Elle. Sie war je 30 Seillängen, das sind 1800 Meter, lang und breit. Und ich habe sie wie zuvor aufbauen lassen und berghoch aufgeführt. Nemet-Enlil, seinen Außenwall, habe ich aufgeführt und vollendet und zum Staunen für alle Leute mit verschwenderischer Pracht ausgestattet.
Nach der Restaurierung der Stadt und der Tempel wurden die Götterstatuen repariert oder zurückgeführt und die unterbrochenen Kulte wieder eingesetzt.
Die Götter und Göttinnen, die darin wohnten, welche das Überschwemmungswasser und der Gewitterregen fortgeführt hatte, deren Aussehen traurig geworden war, hob ich aus ihrem schlimmen Verfall. Ihre verdunkelten Züge ließ ich erglänzen, ihr schmutziges Gewand reinigte ich und ich ließ sie in ihren Heiligtümern wohnen. Die Stierkolosse, die Wächter des Hauses, stellte ich auf. Alle Geräte, derer man in Esangil bedarf, gefertigt aus Gold und Silber, ließ ich kunstvoll herstellen. Die heiligen Riten Esangils setzte ich wieder ein und machte sie weit herrlicher als zuvor. Ihre Reihen Guku-Opfer, die glänzenden Brotopfer und ihre zuvor abgeschafften täglichen Opfer setzte ich für die Götter fest. Ramku-Priester, Pashishu-Priester und Angubu-Priester, Opferschauer, die das Geheimwissen waren, bestellte ich zu ihrem Dienst. Ishipu-Priester, Beschwörer, Klagesänger und Musiker, die über das gesamte Gelehrtentum verfügen, stellte ich vor sie hin. Die geraubten Götter des Landes brachte ich aus Assyrien und Elam an ihren Ort zurück und in all ihren Kultstätten stellte ich das kultisch Notwendige bereit.
Auch hier fällt auf, dass die Nennung der Assyrer vermieden wird. Nicht sie, sondern Überschwemmung und Regen hätten die Götterstatuen deportiert. Zuletzt siedelte Ashur-Achu-Idina die Einwohner Babylons wieder in ihrer Stadt an und verschaffte ihnen Freiheiten.
Die Steuerfreiheit der bedrückten Babylonier, Leute, die unter besonderem Schutz stehen, stellte ich von neuem her. Die Verkauften, die in Sklaverei geraten und allem möglichen Volk anheimgefallen waren, sammelte ich und machte sie wieder zu Babyloniern. Ihr geraubtes Eigentum gab ich ihnen zurück. Die Nackten bekleidete ich. Dann ließ ich sie ihren Weg nach Babylon einschlagen. Ich ermunterte sie, sich in der Stadt niederzulassen, Häuser zu bauen, Baumpflanzungen anzulegen und Kanäle zu graben, Ihren Schutzstatus, der aufgehört hatte und abhanden gekommen war, stellte ich wieder her. Ihre Steuerfreiheit beurkundete ich aufs Neue. Nach den 4 Windrichtungen öffnete ich ihre Straßen, damit sie ihr Trachten darauf richten sollten, mit sämtlichen Ländern zu verkehren.
Asho Achoidina legt in diesem Passus besonderen Wert auf die Wiederherstellung der Privilegien Babylons und anderer babylonischer Städte. Sie umfassten steuerliche Freiheiten, ebenso wie Freiheit von Fron- und Militärdienst, sowie das Recht, die Königsgerichtbarkeit anzurufen. Den Höhepunkt des Wiederaufbaus Babylons stellte zweifellos die Rückkehr der Marduk-Statue und die Wiedereinsetzung des babylonischen Neujahrsfestes dar. Dies war ein in ganz Babylonien zelebriertes Ereignis, wie die Inschriften seines Sohnes Ashurbanipal, auch Assurbanipal genannt, verzeichnen.
Shamashumukin, mein Lieblingsbruder, ergriff demütig die Hände seiner großen Gottheit Marduk. Von der Ufermauer Assurs bis zur Ufermauer Babylons wurden Lämmer geschlachtet, Stiere gemetzelt, Räucherwerk hingeschüttet, Holzstöße wurden entfacht, Fackeln angezündet und im Abstand von je einer Doppelmeile wurde Helligkeit verbreitet. Meine gesamten Truppen umkreisten Marduk wie ein Regenbogen und machten Tag und Nacht Musik. Die Göttin Beltusha Akkad, die Göttin Nanaya und weitere Gottheiten hatten sich am Ufer des Flusses postiert und erwarteten den König der Götter, den Herrn der Herren. Der Gott Nergal, der Allgewaltige der Götter, zog aus seinem Tempel Emeslam, seiner hehren Wohnung, aus, näherte sich unter Jubel und Jauchzen der Ufermauer von Babylon und kam in Frieden heran. Der Gott Nabu, Marduks siegreicher Sohn, machte sich von der Stadt Borsippa auf den Weg. Der Gott Shamash eilte aus der Stadt Sippa nach Babylon.
Die Marduk-Statue wurde also im Wesentlichen auf dem Wasserweg von Assur nach Babylon gebracht, begleitet vom assyrischen Kronprinzen Shamash-Shum-Ukin und den assyrischen Truppen unter Schlachtopfern, der Räucherung wohlriechender Spezereien und Musik. Alle 11 Kilometer standen Feuerposten am Flussufer. Die Götterstatuen verschiedener babylonischer Kultzentren kamen herbei, um Marduk auf seinem Weg zu begrüßen. Mit dem Wiedereinzug der Marduk-Statue war der Wiederaufbau Babylons abgeschlossen, nicht aber die Auseinandersetzungen zwischen Assyrien und Babylonien. Die Thronfolgeregelung Ashur-Achu-Idinas sah vor, dass sein Sohn Ashurbanipal Assyrien und dessen Bruder Shamash-Shum-Ukin Babylonien regieren sollte. Dies ging auch 1,5 Jahrzehnte lang gut. Doch 652 vor Christus brach ein Bruderkrieg aus, den Ashurbanipal schließlich nach 4-jähriger Auseinandersetzung gewann, worauf er in Babylon einen Marionettenkönig einsetzte. Ashurbanipal regierte noch weitere 20 Jahre, doch mit dem Ende seiner Herrschaft ist auch das Ende des Assyrischen Reiches eingeleitet. Letztlich fiel es den vereinten Kräften der Meder und Babylonier zum Opfer und wurde 612 vor Christus mit dem Fall der Hauptstadt Nineveh von der Landkarte getilgt. Trotz politischer Abhängigkeit von Assyrien hatte sich Babylonien unter Ashur-Achu-Idina und Ashurbanipal schrittweise aus der Asche der Zerstörung unter Sin-Achaeriba erhoben und sich wirtschaftlich immer weiter erholt. Als Assyrien fiel, war Babylonien schon auf dem Weg zur neuen Großmacht Vorderasiens.
Dies war die 15. Folge unseres Podcasts von Assur nach Babylon. In der nächsten Folge wollen wir uns mit den Ärzten, Astrologen, Opferschauern, Wahrsagern und anderen Gelehrten am neuassyrischen Königshof befassen.